KinoCast.
Ich habe heute gar keine besondere Einleitung. Ich sage einfach Hallo.
Schon wieder nicht. Du bist total
unvorbereitet. Hallo Chris. Wie geht's?
Einen wunderschönen guten Tag. Kleiner hier am Meckern hier. Das ist ja unglaublich. Ja. Ganz hervorragend geht's. Wie geht's dir? Hallo Erik.
Ja, meine. Hallo, ich bin Erik. Ich grüße euch auch alle da draußen. Heute ist Tag des Sports. Heute ist Paris-Marathon. Der läuft hier gerade nebenbei ohne Ton. Heute ist auch noch Paris-Roubaix. Die berühmte Fahrradstrecke, wo es über Kopfsteinpflaster geht. Ja, heute Nachmittag. Oder heute ist auch noch der Solitude-Lauf in Stuttgart, da bin ich aber nicht dabei. Und heute Nachmittag noch sportliches Highlight, der VfB spielt gegen HSV.
Ja, hoffen wir mal, dass das ein Highlight wird.
Tag, das kommt drauf an. Für irgendjemand wird es ein Highlight, schätze ich mal, ist die Frage für wen. Ja, das ist heute der Tag des Sports, aber hier im Podcast ist der Tag des Films. Ihr habt ja auch nicht gesagt, dass ihr das heute schon hört, die Sendung. Ich höre ja meistens die Podcasts, die am Wochenende erscheinen, auch erst in der kommenden Woche auf meinem Weg zur Arbeit. Deswegen, ja, wir haben im Angebot Der Magier im Kreml. Ja, das ist ein Film, den wir in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart in der vergangenen Woche hatten. Dann haben wir im Heimkino die Premiere, war das glaube ich, der lief nicht im Kino, Mike und Nick und Nick und Alice gesehen mit Vince Vaughn und ja, Isaac Gonzalez. Und ich habe noch einen Film gesehen, der jetzt passt ein bisschen zu dem Paris-Marathon, der hier gerade läuft. Zone 3 heißt der. Da hatte ich, glaube ich, wo der damals im Kino gestartet ist, habe ich schon gesagt, oh, der interessiert mich. Da wäre ich gleich, denn der spielt in Paris. Und da werde ich nachher drüber berichten. Den gibt es nämlich jetzt auch im Heimkino. Dann sprechen wir über die zweite Staffel von Paradise. Da werden wir aber nochmal rechtzeitig darauf hinweisen. Eventuelle Spoilergefahr und so weiter, werden wir darauf hinweisen. Also ihr könnt das mal ganz entspannt euch zurücklehnen, es sei denn, ihr sitzt irgendwo aufrecht, dann bleibt aufrecht sitzen.
Oder ihr liegt irgendwo oder ihr hängt
wie Meinst Batman du, man hört uns im Liegen?
Ja, was? Ich glaube schon.
Fasst sich so ein bisschen an dabei oder was? Egal.
Ja, unglaublich, was ist eigentlich los?
Also, der Magier im Kreml. Wie wir Russen sagen, Kreml, es geht mehr oder weniger basierend auf wahren Personen und wahren Begebenheiten. Es ist so eine Art Biopic über den sogenannten Spin-Doktor von Wladimir Putin, auf gut Deutsch gesagt, gespielt von Paul Dano, der spielt Vadim Baranov. Und das ist mehr oder weniger ein Biopic von ihm, aber wichtige Personen auch noch im Film natürlich, Wladimirovich Putin alias Jude Law, gespielt von Jude Law, der das richtig, richtig gut macht. Dann spielt auch noch Alicia Vikander mit, die hatte ich zuletzt, glaube ich, gesehen in, glaube ich, war das Terminator 3, wo sie da die Terminatrix gespielt hat.
Nein, hast du nicht.
Und bei Ex Machina
war sie mit dabei. Nein, muss ich dir komplett widersprechen. Du hast sie, glaube ich, zuletzt gesehen bei dem Film, wo sie das Zukunftsding, wo die Eltern werden wollten.
Die
Dingsen dabei.
Ex Machina war sie aber, war
nein,
sie nicht auch? Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Doch, Ex Machina war sie auch.
Wo die in diesem futuristischen Assessment. Der ist sehr guter Film, der ein bisschen untergegangen ist im Kino. Also wenn ihr den irgendwo erwischt, im Heimkino, sucht mal nach The Assessment. Und das ist ein echt guter Film. Ja, aber auch ein guter Film ist Der Magier im Kreml oder The Wizard of the Kreml, heißt er, glaube ich, im internationalen Verleihtitel. Wir begleiten, oder am Anfang wird gezeigt, dass Paul Dano als älterer Mann bekommt Besuch und er lädt sich jemand ein, sagen wir es so. Es ist jemand in Moskau und jemand, der auch sehr belesen ist und der wiederum bekommt eine kryptische Nachricht, der wird übrigens gespielt von Jeffrey Wright, der heißt Roland im Film, und der bekommt eine kryptische Nachricht, dass er mal runtergehen soll, und dann wird er von dem Mercedes abgeholt und wird zu Paul Dano gebracht, der Vadim Baranov spielt, und er erzählt halt so ein bisschen rückblickend, wie das damals war, wie es bei ihm angefangen hat, wie er angefangen hat als erst in der Kunstszene, als Intendant von diversen Theaterstücken, wie er auch in so Kunstkreisen unterwegs war, die auch durchaus einige ja, revolutionäre Gedanken gehegt haben und das war alles so ein bisschen avantgarde-mäßig und ja, die eigentlich so mit dem großen Ganzen, mit Politik nicht so viel am Hut hatten, eher so ein bisschen gegen alles waren und ja, und er wird dann aber durch die Wende oder gerade in dieser Nachwendezeit, 90er Jahre, wo es halt viele nach oben spült, die richtig viel Geld machen durch irgendwelche Privatisierung von ehemaligen Staatsunternehmen, die dann zu diesen berühmten Oligarchen werden. Auch ein guter Freund von ihm wird zu so einem Oligarchen, der im Ölgeschäft landet, Öl- und Gasgeschäft. Und der spannt ihm auch noch seine große Liebe aus. Und ja, das wirft ihn alles
Alicia Vikander.
Ja, das wirft ihn alles so ein bisschen aus der Bahn. Und ja, Alicia Vikander ja, verfällt auch dieser... ja, wenn da dieser reiche Typ, der da mit Geld um sich wirft, dem verfällt die auch so ein bisschen diesem Lifestyle. Deswegen, ja, er sieht sie dann auch erstmal nicht wieder und er orientiert sich da ein bisschen neu. Er wird bei diesen neuen Staatsunternehmen, Staatsfernsehen, das will er alles ein bisschen aufbrechen, dieses verkrustete System, dieses Graue. Er will da neue Shows machen, die auch ziemlich erfolgreich werden. Und irgendwie kommt er dann auch dazu, zusammen mit dem Inhaber dieser Fernsehsendeanstalt oder des Fernsehsenders, der auch über Umwege überhaupt an die Leitung dieses Fernsehsenders gekommen ist, auch so in dieser Nachwendezeit, ziemlich verrücktes Ding. Und der sagt dann halt, ja, wir müssen jetzt mal hier jemand Neues aufbauen, also Boris Jelzin, der hatte jetzt schon Herzinfarkt und die kommen halt dann auf die Idee, verschiedene Leute zu casten, mehr oder weniger. Und einer, der ganz oben auf der Liste steht, ist der KGB oder FSB, hieß es ja dann in den 90ern, FSB-Agent Wladimir Putin, der sehr linientreu ist, der auch immer gut informiert ist. Und den wollen sie halt dazu bringen, dass er kandidiert, weil sie nehmen halt an, dass das wird ein starker Mann gebraucht an der Spitze, sonst zerfällt die ehemalige Union der Sowjetrepubliken noch mehr, als es eh schon tut. Es sind schon sehr viele Länder abtrünnig geworden, die ja, Freiheitsbestrebungen haben, Unabhängigkeitsbestrebungen. Und das zu vermeiden, brauchen sie jemand Starkes an der Spitze. Und da wollen sie halt Wladimir Putin dazu aufbauen. Also Ähnlichkeiten mit realen Personen, rein zufällig, würde ich mal sagen. Und ja, so schaffen die es dann halt, was natürlich im Film nicht ganz so rauskommen, nur so teilweise ist dieses ganze Thema mit Trollfabriken und so, mit Fake News und so, was ja auch durchaus ein Thema ist. Aber in der Zeit, in der das spielt, ist das noch nicht ganz so. Man sieht sogar den einen Typen hier, den sogenannten Koch von Putin, der auch später beim Ukraine-Krieg eine Rolle gespielt hat, der dann auch abtrünnig geworden ist und hier mit Panzern Richtung Moskau gefahren ist. Man möge sich erinnern aus den Neuigkeiten, der dann bei einem Flugzeugabsturz tragischerweise ums Leben gekommen ist. Ja, also den sieht man hier auch, wie er damals quasi Putin geholfen hat, ihn unterstützt hat. Allerdings das, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, das taucht im Film jetzt noch nicht auf, sondern das endet irgendwo, wollte man sagen, so Anfang... Ende 2010, so die Drehe, so die Ecke, Ende dieser Film. Also bei Weitem noch nicht alles mit enthalten, was gerade aktuell politisch so passiert. Aber das dient halt zur Charakterisierung der jeweiligen Personen, ja, wie die einzelnen Personen so agieren, warum sie so agieren, wie sie dazu gekommen sind. Das Ganze basiert auf einem erfolgreichen Bestseller des italienisch-schweizerischen Autors Giuliani da Empoli, Le Mage du Kremlin, erschien 2022 und ja, man ist natürlich ein Buch, man weiß nicht, wie viel da Wahres dran ist, aber nach dem, was man so da sieht, wirkt das schon ziemlich so, als könnte es tatsächlich so gewesen sein. Das Ganze wurde natürlich nicht in Russland gedreht. Das wäre, glaube ich, in Russland ist dieser Film auch verboten oder so. Wahrscheinlich unter Todesstrafe. deswegen wahrscheinlich wird alles im Internet dort geblockt, was diesen Film angeht, damit ja keiner erfährt, dass es diesen Film überhaupt gibt oder das Buch. Das Ganze wurde in Lettland gedreht, der Film, weil das hat ja auch so ein bisschen russische Architektur dort. Und ja, lief in Venedig auf dem Filmfestival, ich glaube in Cannes auch und so, hat er auch schon einige Meriten eingesammelt und bei uns halt in der Sneak mit einem 2,5 Stunden Brett oder sogar noch ein bisschen mehr war das, ne? oder nee, 2,5 Stunden ziemlich genau sogar. Ich
glaub, 2,5 Stunden ganz genau.
Ist natürlich in der Sneak immer schwierig, weil man weiß halt nicht, was einen da erwartet und meistens Montagabend oder die Sneak ist ja immer Montagabend, aber dann ist halt so, muss er am nächsten Tag meistens arbeiten und gerade der erste Tag auf Arbeit ist meistens nicht da. Und dann so ein 2,5 Stunden Drama, Polit-Drama / Biopic, das ist natürlich ein ganz schönes Brett, oder Chris?
Es ist definitiv ein Brettchen gewesen. Allerdings kam es einem nicht so extrem lang vor, also zumindest mir nicht, weil der Film halt eine unglaublich schöne Geschwindigkeit hat, was das Erzählen angeht und immer wieder neue Bereiche dann vorstößt und immer wieder diese Erzählerart dann auch wieder mit reinkommt und alles. Deswegen fand ich das eigentlich relativ spannend und relativ gut gemacht. Das ist in 2 Stunden 26, um ganz genau zu sein. Und das war ein toll erzählter, toll, sehr, sehr toll gespielter Film. Also gerade Jude Law als Putin fand ich extrem cool, auch von der Haltung, von der Körperhaltung her. Das war gut studiert auf jeden Fall. Paul Dano, der, ja, ich glaube, der macht eigentlich relativ sehr viele coole, gute Filme. Ich darf da noch zuletzt auch an Dump Money erinnern, wo er aber auch dabei war oder die Hauptrolle hatte. Und das fand ich auch schon großartig. Also war top besetzt, top erzählt und ja, ob es jetzt alles so genau richtig war und korrekt ist historisch, das kannst du nie genau sagen. Es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht ausschließen würde, dass es so war oder so ist.
Ja, ich lese gerade, die Hauptfigur, die gab es nicht. Die ist für den Roman erfunden worden. Aber es ist natürlich so, alles, was da so drumherum passiert ist, das hat natürlich so stattgefunden, ne, mit diesen ganzen Fake News und das und da einmarschieren wegen und alles. Genau. Ja, auf jeden Fall, also die Charakterisierung der anderen Figuren, die es wirklich gab. Man hat es wahrscheinlich so gewählt aus dramaturgischen Gründen, damit man jemand hat, der was zu erzählen hat. Und ja, ich fand's auch erstaunlich gut. Es hatte eine sehr gute Pace. Das ist jetzt nicht kein ruhiger Film, der irgendwie sich ewig Zeit lässt, wo der ganze Zeit erzählt wird und das. Sondern da kommt ein Satz, zack, dann kommt die Rückblende und dann sieht man, wie das damals war und das ist auch alles schnell geschnitten. Das ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die irgendwie im Damals spielen, dass die bewusst langsam sind, damit sich das so anfühlt wie damals und so. Ne? Das, nee, also gar nicht.
Und es sind ja auch Originalbilderaufnahmen dabei, ne?
Ja, ne? Genau. Also man hat auch dann Originalaufnahmen immer mit reingeschnitten, wenn es dann um die Demonstrationen auf dem Maidan ging oder so, ne? Und ja, aber
es hat dem Ganzen noch sowas Greifbares noch gegeben tatsächlich, also dass man gemerkt hat, so okay, das sind jetzt Originalbilder, das gab es wirklich, okay, und das halt auch in diese Geschichte noch mehr reinzurücken, deswegen fand ich das auch gut gemacht, also es war die richtige Mischung eigentlich.
So Biopic-Charakter kam da noch ein bisschen mehr raus, wenn durch die Originalaufnahmen, da wirkte das noch realer irgendwie gefühlt.
Ja, eben.
Ich weiß gar nicht, wie man den Film da so empfehlen sollte. Wann läuft denn der überhaupt an? Mal gucken hier. Ich könnte eigentlich mal meine eigene Seite aufmachen. Da schreibe ich es immer mit hin. der läuft jetzt auf jeden Fall demnächst an. Am 9. April ist er quasi, der ist ja jetzt quasi schon angelaufen.
Der läuft schon, ja.
Den haben wir schon letzte Woche empfohlen. Also wenn ihr sagt, oh, das interessiert mich, wenn ihr ein bisschen an aktuellen Themen politisch auch interessiert seid. Und ich fand es auch extrem gut gespielt. Es gab ja letztens mal diese Kritik von Quentin Tarantino an Paul Dano oder so. Das schwappte ja mal so ein bisschen hoch, dass er sich da so ein bisschen ausgelassen hat über das angebliche fehlende Schauspieltalent von Paul Dano. Aber hier fand ich ihn auch ganz gut. Also ich hab extra ein bisschen mehr drauf geachtet und so, weil ich das auch mal ein bisschen im Hinterkopf hatte. Aber der macht schon seine Sache gut und Jude Law ist großartig als Wladimir Putin. Und ja, echt gut erzähltes Polit-Ding, Polit-Drama, Biopic. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt Biopic nennen kann, wenn es eigentlich gar nicht wirklich die Person gab. Eigentlich ist es kein Biopic, aber es ist wie ein Biopic aufgebaut, ne?
Ja, ein Stück weit. Also ein fiktives Biopic.
Ein fiktives Biopic, so. Ich gebe 7,5 von 10 Punkten. Es war gut inszeniert, hat über 2,5 Stunden die ganze Zeit mich interessiert und ich fand es spannend und ja, gut gemacht.
Ich reiche dir die Hand und laufe mit dir, gehen die 7,5 Punkte. Richtig schön einheitlich, weil ein absolut ganz arg toller gemachter Film. Klar, so ein Stück weit Special Interest, das ist logisch in dem Fall. Und ja, für alle, die sich so ein Bild machen möchten, wie es wirklich sein könnte oder gewesen sein könnte oder in die Richtung geht, ich denke, wie gesagt, so vieles davon ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ein durchaus realistisches Bild, kann sich da das anschauen. Und ist ein toller Film, der wahrscheinlich an der Kinokasse jetzt nicht den Riesenerfolg mit sich bringen wird, leider, der es allerdings verdient hätte.
Werden wir sehen. Nächste Woche in den Kinocharts müsste es ja dann drin sein oder auch nicht. Aber ich glaube, gegen solche Sachen wie Super Mario und solche Geschichten wird es schwer.
Projekt Hail Mary.
Astronauten. Ja, wie schaut es denn mit morgen aus?
Das ist dann die Sneak-Nummer, das geht dich gar nichts an. Die 13, 16, wir laufen ja
nur immer weiter.
Ach so, ja, das, danke für den Hinweis.
Außer es ist immer Doppel-Sneak, oder?
Das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Der Tipp auf jeden Fall lautet Only You. Und Erik, was sind
die Schön, dass du es nicht gesungen hast, okay. Ich tippe den, das ist, glaube ich, eine Komödie hier mit dem aus Kaufhaus Cop hier mit und
Doug Heffernan.
Doug Heffernan, genau. Solo Mio heißt der.
Kevin James.
Kevin James, ja. Das tippe ich, weil Solo Mio. Warte mal, was haben wir? Only You? Solo Mio? Mio heißt doch mich, nur mich? Oder ich weiß nicht, ich kann kein Spanisch. Der Martin tippt Obsession, du sollst mich lieben. Ich hatte kein Latein in der Schule. Genau, das sieht Blumhaus, das ist bestimmt irgendwie so eine Art Stalker-Krimi oder so. Das könnte natürlich auch passen. Und Kino, hatte schon mal Kino was geschrieben, weiß nicht. Also Kino schreibt Lee Cronin's The Mummy. Den Trailer hatte ich tatsächlich schon mal gesehen, weil ich dachte, ach, das ist hier eine Neuauflage von der Mumie hier mit Brendan Fraser und so. Dachte, ja, mal gucken, wie die es gemacht haben. Ja. Das ist was ganz anderes. Ich dachte, das ist so ein bisschen lustig gemacht oder so, aber nee, das ist ja. Wenn wir einmal in dem Blogbeitrag sind, hier der mag ja im Kreml, da reicht sogar bis hoch 10 Punkte und bis runter 0 Punkte hat auch eine Stimme. Also alles Mögliche.
Ja, da kann ich mir sogar vorstellen. Aber das. das mal off air.
Okay. wer natürlich da so völlig verblendet ist, was Russland angeht und da auf diese ganzen Propaganda ganz gut reingefallen ist, der gibt natürlich da 0 Punkte, schätze ich mal. Wer das ein bisschen mit Abstand sehen kann, der wird sich auch irgendwo im Mittelfeld bis oberen Mittelfeld einfinden. Und bei der Weiterempfehlung ist aber komisch, ne? Trotz dass einige relativ gute Wertungen gegeben haben, ist noch ein bisschen geteilt gerade. Also es empfehlen 71% den Film weiter und 28, noch was den Film nicht weiter. Naja, schauen wir mal, wie es mit dem morgigen Film dann wird. Wir schauen aber erstmal, was in den Charts vertreten ist und was Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
In den Charts, also auf Platz 5. Ach, apropos, ich habe jetzt auch immer ein extra Posting für die Charts auf kinocast.net, was dann jede Woche, ich glaube Mittwoch oder so, endet ja das, wenn ich die Zahlen bekomme, die finalen Zahlen, dann könnt ihr da mal reinschauen. Da ist auch dann nicht nur eine Top 5, da ist auch noch Top 10 drin. Und genau, deswegen hier bei uns besprechen immer nur die Top 5. Und da ist auf Platz 5 ist Shelter, den haben wir ja hier schon mal besprochen.
Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Platz 4 ist Hoppers.
haben wir auch schon besprochen. Platz 3 ist das Drama.
Den haben wir noch nicht besprochen.
Robert Pattinson und so, soll aber ganz gut sein.
Ach, guck mal an. Ja, ich war gespannt. Irgendjemand muss den vorschlagen für einen Oscar, dann schaut ihre gehen. Platz 2, der Astronaut. Project Hail Mary.
Ich sehe gerade, ich muss den Magier im Kreml noch unserer Letterboxd-Liste hinzufügen. Platz 1, der Super Mario Galaxy Film, haben wir ja auch besprochen.
Ja.
So, was kommt Neues im Kino?
Da, Lee Cronin's The Mummy.
Ja, Lee Cronin's The Mummy, okay, das machst du.
134 Minuten Horrorfilm über ein Mädchen, das 8 Jahre verschwunden war.
Oh, auch wieder 2 Stunden und dann irgendwie so Horrorschinken, ey.
Oh, ja.
Naja, es läuft auch noch, das läuft glaube ich gar nicht in der Reihe Best of Cinema, sondern das ist so was Eigenes. Es gab ja so einen Fan-Cut von Kill Bill, der hieß auch The Whole Bloody Affair. Und offensichtlich bringt man ihn jetzt auch ins Kino. Das heißt, das ist der Fan-Cut, den ich auch habe. Ich habe auch alle Blu-Rays, also von daher darf ich diesen Fan-Cut auch haben. bei dem haben sie es so gemacht, jetzt weiß ich nicht, wie es hier ist. Also bei dem Fan-Cut war es so, man hat nicht nur Teil 1 und Teil 2 hintereinander geschnitten, sondern man hat auch vom Teil 1 aus der japanischen Fassung die Kampfszenen genommen, weil da, man möge sich erinnern, die waren ja schwarz-weiß und da hat man natürlich das Blut nicht gesehen, damit man in den westlichen Regionen nicht so viel Ärger mit der Zensur bekommt, während in Japan das durchaus gang und gäbe ist, dass dabei bei Samurai, bei Schwertkämpfen doch mal Blut spritzt und sowas. Deswegen hatte man das für die westliche Welt schwarz-weiß gemacht. Das ist in dem Whole Bloody Affair Fancut auch bunt gewesen, farbig. Jetzt weiß ich nicht, wie sie es hier gemacht haben, aber auf jeden Fall ist es quasi Kill Bill 1 und 2 hintereinander und wahrscheinlich noch ein paar extra Szenen drin. Also wer es noch nicht im Kino gesehen hat, ich habe beide im Kino gesehen, das ist schon mal hammergeil. Tarantino, richtig gut. Reingehen. Ja. Wird bestimmt nicht die ganze Woche laufen, müsst ihr echt mal gucken, wann das läuft, ne? Los geht's.
Ja. 4-3, ein Drama, ein österreichisches Drama nach der wahren Geschichte von Barbara Pachel-Eberhardt, die sich nach einem schweren Verlust zurück ins Leben kämpfte.
Kann ich gleich 1 schreiben?
Naja. Ach, Erik.
Paris Murder Mystery, ein französischer Krimi mit Jodie Foster, läuft an, ein Dramafilm. Hatte schon letzte Woche mal jemand getippt für die Sneak Preview, wenn ich mich recht erinnere.
Okay. Jazzy, Chaos im Regenwald. Ein Animationsfilm über ein Orang-Utan-Mädchen, das nach einem Brand nach seiner Familie im Regenwald sucht.
Der wird es schwer haben, der Film. Der kommt, glaube ich, aus deutschen Landen. Ich glaube so, zumindest haben sehr viele Promo gemacht hier in Deutschland. Also ist bestimmt irgendwie Animation. Aber jetzt gegen Hoppers und solche Geschichten, boah, wird schwer. Wird schwer. Jetzt ist der erste Handbiker im Ziel mit seinem Marathon. Was hat er für eine Zeit? 1:27 mit einem Handbike. Okay. Normal läuft an mit Bob Odenkirk, der jetzt gefühlt irgendwie so ein bisschen in Richtung hier wie diese Non-Stop-Filme mit und solche Geschichten und nur 96 Stunden und solche Geschichten, da macht jetzt irgendwie so auf Action. Da hatten wir ja letztens schon mal Nobody, Nobody 2, jetzt Normal, das wirkt auch schon wieder so. Actionstreifen mit Bob Odenkirk als Sheriff einer verschlafenen Kleinstadt, die von Gangstern überrannt wird.
Fridas Fall, ein historisches Drama über einen wahren Justizfall Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mhm. Allegro passt. Achso.
Frieda.
Was Frieda war das? Um was ging es da bei dem Fall? Weiß man nicht.
Keine Ahnung.
Ich schau mal nach. Anfang des 20. Jahrhunderts. Also reden wir jetzt hier von.
Ja, 1904 gerät die junge Näherin Frieda Keller ins Zentrum eines aufsehenerregenden Justizfalls. Nach einer ungewollten Schwangerschaft und einer verzweifelten Tat wird sie zur Projektionsfläche einer Gesellschaft, die unverheiratete Mütter verurteilt statt schützt. Ja.
Mhm. Näherin, okay. Allegro Pastel, Romanverfilmung um eine moderne Liebesgeschichte eines jungen Paares mit Janis Niewöhner und Sylvain Faligean. Ich hoffe mal, ich habe das richtig. Mhm.
Und dann haben wir noch einen Liebesfilm. Kiss of the Spider-Woman. Adaption des gleichnamigen Broadway-Musicals über einen argentinischen Inhaftierten, der während seiner Gefängniszeit über Filme fantasiert.
Also da reizt mich ja so mal gar nichts an diesem Film. Also, aber es wird eine Zielgruppe geben. Also wenn da ein Musical, ein argentinischer Inhaftierte, der über Filme fantasiert, das kann ich mir richtig vorstellen, wie die dann Filme tanzen und ach nee, Aber das nächste würde mich tatsächlich interessieren, obwohl ich nie so ein riesen Michael Jackson-Fan war, aber man hat es natürlich mitbekommen, es ist ja ein weltweites Phänomen und diese ganze Tragik der Geschichte von Kindheit an bis zum Erwachsenenleben bis hin zu seinem tragischen Tod hat doch schon weckt bei mir doch gewisses Interesse. Und jetzt gibt es ein Biopic, nämlich Michael heißt das auch nur, ein Biopic über die Pop-Ikone Michael Jackson, dargestellt von seinem Neffen, Jafar Jackson. Das finde ich auch noch so spannend, dass quasi sein Neffe, sein Onkel spielt. Und das, was ich schon gesehen habe, war das nicht bei Project Hail Mary, wo auch der Trailer kam von Michael? Also ich habe auf jeden Fall den Trailer schon, und bei Hoppers war es, glaube ich, auch. Der Trailer sieht auch echt gut aus. Interessiert so Musikfilme an sich, wenn das jetzt nicht so, ja, wenn es richtige Popsongs sind, das interessiert mich schon ein bisschen mehr, oder Rocksongs. Aber ja, wäre auch ein cooler Sneak-Film. Hätte ich gerne das Sneak gehabt, aber ich glaube, der ist zu groß. Also ich glaube, den werden wir auch in den Kinocharts sehen, weil da gab es doch mal diesen, wie hieß der, The Last Dance oder so, ne? Gab es da auch diesen Film, der im Kino lief, nachdem Michael Jackson verstorben war. Da gab es doch irgendwie so einen Konzertfilm über seinen letzten Auftritt oder so. Da war ja auch ein riesen Kinoerfolg.
Ja, wurde es ewig her.
Deswegen. Gut. Was steht als nächstes hier auf der Liste? Heimkino, würde ich sagen. Heimkino? Ja, gehen wir mal rüber.
Heimkino.
Wir werfen mal, was war das, Disney Plus oder Apple?
Disney Plus, ja. Disney Mike Plus und Nick an. Und Nick und Alice.
Auf scrollen Disney an Plus. Den ganzen Star Wars Sachen vorbei und schauen einen Film.
Und zwar, Mike und Nick und Nick und Alice.
Oh, den man sich super leicht merken kann, haben wir schon festgestellt. Also im Bereich dümmste Titel, was Vermarktung angeht, ist der ganz vorne dabei dieses Jahr.
Ja. Das heißt, James Marsden, Vince Vaughn und Isaac Gonzalez. Kann man es auch zusammenfassen, glaube ich. Mhm. Ist ein Film auf Disney Plus, der knackige 107 Minuten geht, der es nicht ins Kino geschafft hat. So ein Stück weit verwundert es mich. Auf der anderen Seite, wenn man den Film gesehen hat, weiß man warum. Es geht, wer hätte es gedacht, um Mike und Nick und Nick und Alice, die da in der Hauptrolle sind.
Alice auch, okay.
Ja, Alice auch. Alice ist wichtig. Du hast mir während dem Film Nachrichten geschrieben zu Alice, deswegen so ein bisschen stellt man fest, dass das Erik so einen leichten Crush auf Isaac Gonzalez entwickelt, was ich nachvollziehen kann.
Würde ich abstreiten.
Ja, natürlich. On air würde ich das auch abstreiten. Also, Nick und Mike arbeiten nämlich beide für...
Nike und Mick.
Ja.
Mach einfach weiter, ignoriere mich.
Ich ist schon okay. Ich helfe dir nachher wieder zurück in dein Zimmer. Ja,
genau. Ich muss meine Medikamente nehmen.
Ja. Die arbeiten für so ein Verbrechersyndikat und sind da auch befreundet, so ein Stück weit, wie sich so rausstellt. Nur gibt es das Problem, dass Mike als so Ratte enttarnt wird, oder bezeichnet wird, weil es irgendwie eine undichte Stelle gibt und man denkt halt, es ist, und da kommt Nick ins Spiel. Aber das große Ding bei der Sache ist, Nick gibt's in diesem Fall zweimal, weil es gibt auch einen Nick, der aus der Zukunft kommt, um eben für Gerechtigkeit zu sorgen, dass es eigentlich gar nicht Mike ist, und um alles so ein bisschen ins Lot zu bringen. Spannend dabei ist, dass natürlich die Frau von Nick, also Alice, inzwischen, da die beiden sich ziemlich auseinandergelebt haben, mit Mike angebandelt hat und was weiß ich was. Und so entsteht eine eher unübersichtliche Konstellation, weil, und das ist im Trailer zu sehen, eigentlich soll Mike für Nick den anderen Nick, den richtigen Nick, überwältigen und erstmal aus dem Weg schaffen, dass der Zukunfts-Nick das alles so regeln kann, wie und was. Und was halt ist, es geht ziemlich viel daneben. Es läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder. Es gibt viel Gewalt, es gibt viele Kampfszenen. Es gibt viele Leute, die auf Vince Vaughn draufhauen, was auch ganz spannend ist. was soll man groß darüber sagen? Es geht wie gesagt, um dann, ah ja, stimmt, Dolph Lundgren spielt auch noch mit, den hätte ich jetzt fast unterschlagen.
Ah, Mini-Rolle, damit hast du mich ja geködert oder.
Der Baron, Dolph Lundgren als der Baron, der auch noch so angesetzt wurde auf Mike. Und ja, es wird eben, soll eben versucht werden, hier diese Sache aufzulösen, dass eben Mike aus der Sache mehr oder weniger rauskommt, für die er eigentlich nichts kann. Dafür ist der Zukunftsnick da. Und das ist so, es klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Also von den Schauspielern her klingt es schon mal eigentlich ganz cool. Also von der Besetzung her, von der Story her könnte man sagen, ja, da könnte man durchaus was Sinniges und Cooles draus basteln. Der Soundtrack ist sehr cool, tatsächlich. Mit relativ viel Pop und Rock aus den 80er und 90ern. Das fand ich auch noch sehr schön. Nur irgendwie zündet der Film nicht. Das ist so ganz arg fürchterlich. Der kommt überhaupt nicht in die Puschen. Der verliert sich selbst in sich teilweise, bietet ja teils unlogische Sachen, wie es halt in solchen Filmen auch mal ist. Manchmal kann man das verzeihen. In dem Fall ist es schon fast zu viel. Also ich sag nur, oh, wir haben 3 Minuten, um aufzuräumen. Und dann packen sie noch einen Staubsauger auf und was weiß ich was und tun und hier und da und lassen. Also die räumen eine Stunde auf für das, was in 3 Minuten gemacht sein sollte. Also ist klar. Und das ist halt fürchterlich schade, weil du hast, es wäre mein typisches Pizzabild wieder. Du hast eigentlich alles, schmeißt es da drauf auf die Pizza, auf eine richtig geile Pizza, aber machst du dann Backofen nicht an. Und wunderst dich dann, dass du nach 107 Minuten nichts zu essen hast oder dass es irgendwie alles nur noch ein größeres Chaos geworden ist.
Ich habe mal ein anderes Bild.
Ja.
Der Regisseur ist offensichtlich großer Fan von Guy Ritchie, von diesen Filmen wie Deutsch, Bube, Dame, König, Gras oder diesen ganzen neueren Sachen, diese verrückten, abgedrehten Gangsterkomödien, ja, die so gewaltvoll sind. So, ist der offensichtlich großer Fan, hat sogar Kapiteleinteilungen ähnlich, hat sogar Figuren mit kuriosen Namen, also er hat wirklich alles da, er hat alle Zutaten für seine Pizza da und dann fängt er aber an, dann legt er erst die Salami hin, dann macht er da irgendwie ein bisschen Käse auf die Salami, dann macht er den Boden drüber, dann macht er oben drauf Mais, also eigentlich alles, was er irgendwie da draufhauen will, ja, und dann tut er es in den Ofen, ja, und dann wundert er sich, wenn das rauskommt, warum ist denn jetzt da oben der Boden, warum ist der ganz schwarz geworden und unten die Salami verbrannt und alles, irgendwie passt alles überhaupt nicht, also der hat es noch nicht mal gut abgeguckt, ja, also da sind Szenen drin, ja, die fand ich ganz okay, aber dann waren wieder Szenen, die waren überhaupt totaler Blödsinn und richtig schlecht inszeniert und am meisten habe ich wirklich geflucht, du kennst doch Bube, Dame, König, Gras, oder? Da gibt's so,
ja, klar.
Da gibt's ja so wilde Tanzszenen, wo quasi immer wie so eine Art bisschen vorgespult wird, also wo so ein bisschen in der Szene, wo es sich so ein bisschen schneller bewegt, dann plötzlich abbremst, da werfen die so Karten in die Luft, die dann plötzlich in der Luft stehen bleiben und dann geht es wieder schnell weiter, die fallen alle ganz schnell zu Boden und so, diese Party-Szenen. Das hat er auch versucht. Und wenn du, das wissen wir schon jetzt mit dem neuen iPhone zum Beispiel oder iPhone seit paar Generationen, wenn du so eine Szene drehen willst, dass quasi das alles verlangsamt wird, ja, wenn du so eine super Zeitlupe drehen willst, dann brauchst du mehr Bilder pro Sekunde. Ansonsten sieht's scheiße aus, weil dann hast du lauter Einzelbilder. Und hier waren halt mehrere Szenen. Bei der Party-Szene hat er es versucht, ist er plötzlich in eine Zeitlupe reingegangen. Du hast gesehen, die Bilder sind einfach wie wenn du ein Game auf einer niedrigen Framerate spielst. Ja, das sah einfach scheiße aus. Und dann gab es auch wieder Szenen, wo er es schneller hat laufen lassen. Es hat auch nicht funktioniert, weil er sich vorher einfach keine Gedanken drüber gemacht hat, dass er in der Szene das schneller oder langsamer laufen lassen will und da vielleicht mit mehr Bildern pro Sekunde drehen muss. Ne? Also waren ganz viele so handwerkliche Fehler drin. Und dann gab es auch wieder so coole Szenen, die richtig gut waren, wo die dann in die Party reingehen und da schießen, obwohl das auch immer so aussah, als irgendwie schießen die und der Schnitt auf den es getroffen hat, dauerte zu lange, weil dann siehst du den anderen und dann wird er plötzlich getroffen, weißt du, das hat irgendwie alles handwerklich nicht gepasst.
Ja, das passte manchmal nicht.
Aber die Figuren waren eigentlich cool und dann geht's schon bei dem Titel weiter, ja, also, da habe ich mich ja vorher im Vorgespräch schon ausgelassen. Wie kann man so einen Film, Mike und Nick und Nick und wer soll sich denn unter diesem Titel bitte irgendwas vorstellen? Also wer auch nur Marketing mal aus Versehen an der Uni besucht hat, mal ist aus Versehen in eine Vorlesung reingerutscht und saß da mal 10 Minuten, der wird gelernt haben, der oder die wird gelernt haben, dass mit so einem Titel kannst du keinen Blumentopf gewinnen an der Kinokasse. Also da weiß doch keiner, was er da zu erwarten hat. Ich meine, gut, du siehst zwar irgendwelche Leute mit Waffen da auf dem Bild stehen und so, aber ey, dann überleg dir einen anderen Titel für sowas. Also das geht ja gar nicht. Und der heißt ja auch offensichtlich im Original so. Also das muss ja wirklich, da ist auch niemand, also sonst lästern wir ja immer über deutsche Titel, aber hier wäre wirklich mal an der Zeit gewesen, mal einen anderen Titel. Wenigstens für die deutsche Vermarktung oder so, aber nee.
Ja, also
James Marsden, ganz cool eigentlich immer in anderen Filmen, hier in den Sonic-Filmen fand ich den eigentlich ganz witzig. Aber hier ist er auch ein bisschen verloren im Posten.
Deswegen sage ich ja, es ist so vieles eigentlich, woraus du eigentlich einen guten Mix machen kannst. Ich meine, Isaac Gonzalez, den kannst du eigentlich überall reinwerfen und es sieht gut aus. Und hebt auch einen Film dann auch mal noch ein Stückchen höher. Also deswegen, ja, nur ich weiß auch nicht. Ich fand es echt schade. Also es war so viel möglich mit diesem Film, mit diesem Material. Eventuell gibt es ja einen zweiten Teil. Wenn man sich das Ende anschaut, ja. Echt schade. Sagen wir es so, einfach echt schade. Es ist für einen ruhigen Popcorn-Abend mit Kopf abschalten und berieseln lassen, ist, glaube ich, der Film okay. Man sollte halt jetzt aber nicht zu hohe Erwartungen reinstecken.
Das Casting, die Nebenrollen, das war eigentlich auch gut. Ne? Wenn du überlegst, hier Ben Schwartz, der hat hier bei Tron Ares mitgespielt. Wie heißt er? Arturo Castro, der hat bei Tron Ares mitgespielt und Ben Schwartz hat bei Parks and Recreation und sowas mitgespielt. Also da sind auch viele dabei, die Funny Bones haben, aber das hat halt irgendwie, das Skript hat es auch nicht hergegeben und dann noch, ich meine, wenn man Kapiteleinteilung macht, ja, dann die After-After-After-Party und die After-After-After-After-Party, ja. Also dann nenn's halt, dann, also wenn du es schon kopierst von Guy Ritchie, dann sei konsequent, dann nenn's halt, was weiß ich, das ist Nick der Schlitzer, das ist der und auch die Anfangsszene, wo es darum ging, wie er zu dieser Zeitmaschine da und irgendwas, was ihn dann zurücktransportiert hat, wirkte irgendwie so draufgesetzt, weil du wusstest gar nicht, was ist da jetzt gerade passiert und dann ist auf einmal die Jetztzeit, wie wir erfahren, und dann irgendwann taucht er halt auf. Ich meine, da sollte so ein großes Reveal sein, aber irgendwie hast du schon gemerkt, dass da was ist. Also wenn du schon Foreshadowing machst, dann machst du halt irgendwie richtig und nicht so läppsch da. Also der Film macht leider viel falsch, obwohl er eigentlich gute Zutaten hat. Deswegen. Aber dadurch Disney Plus, ja, hey, wenn man das sowieso hat, kann man da mal reingucken. Ich fand auch der will zum einen, ich glaube, der weiß auch nicht, in welche Richtung er gehen will. Einerseits ist es sehr klapsig und humorvoll und andererseits ist es extrem gewalttätig, was bei Guy Ritchie ganz gut funktioniert, so dieser Balanceakt, weil dann auch dieser Humor ist eher so Erwachsenenhumor, ja, solche abgefahrene Humor. Aber hier ist es halt so normaler, kindischer Humor, der dann dabei ist, ne? Deswegen.
Der halt nicht zündet, ja.
Also von mir sechs Punkte, da ist schon viel Wohlwollen mit drin. Also da muss ich sagen, also eigentlich, ja, auch wegen den Songs. Also da waren auch später, am Anfang waren so ein paar irgendwie, ja, so Songs, die ich nicht kannte, aber später waren dann richtig gut eingebundene Songs drin, wo man gemerkt hat, das, was ich dann immer mag, wenn ich weiß, der Regisseur hat es schon während des Drehs schon so gewusst. Aber dann gab es wieder Szenen, wo ich gedacht habe, also habe ich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wie er die Szene jetzt shooten will oder so.
Ja. Gehe ich komplett wieder mit. Also ich hätte ihn bei 5 Punkten gehabt, aber dadurch, dass ich Isaac Gonzalez mag, habe ich ihn auf 6 hochgelupft. Und ich finde, das ist legitim.
Ja.
Viele vergebene Chancen. Und das ist das, was hängen bleibt. Also er wird nicht lange im Gedächtnis bleiben.
Geht auch gar nicht. Was? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Nick und Nick und Nick und Elsa.
Elsa. Und deswegen, schade, schade drum, aber ja, es muss auch solche Filme geben.
Ja, kommen wir nun zu Zone 3. Die wortwörtliche Übersetzung von Chien 51. Ich habe aber mit französischen Zahlen ein bisschen Problem. Aber also Hund 51 heißt im internationalen Verleih Zone 3. Ist ja wortwörtlich übersetzt. Naja. Neuer Film von Cedric Jimenez, mit Gilles Lelouch in der Hauptrolle und Adèle Exarchopoulos. Die könnte man kennen aus Blau ist eine warme Farbe. Oder wir hatten sie auch in der Sneak Preview gehabt.
Die hatten wir schon öfters in der
Sneak. Ja, genau. Warte mal, wie hieß denn der? Beating Hearts natürlich, ja. Deswegen, also wollte ich das auch gern mal sehen. Und jawohl, Zone 3 geht darum, dass in Paris, die Gewalt ist übergeschwappt und man, um das einzudämmen, hat man quasi Zonen errichtet. Es gibt ja Zone 1, 2, 3 und so weiter, je nachdem, wie gewalttätig, wie viel Gewalt in den jeweiligen Zonen ist. Und das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wer in den Zonen leben kann. Also es ist auch so ein bisschen Kastensystem dadurch. Ne? Also in Zone 1 ist quasi die in der Mitte von Paris quasi, wo halt wirklich die Reichen und gut situierten leben. Und dann Zone 2 ist schon nicht mehr ganz so und Zone 3 und bis hin zu den Banlieues und so. Und man hat um die Gewalt einzudämmen, hat man eine künstliche Intelligenz herangezogen, was auch sehr gut funktioniert hatte jahrelang, die eben dann auch relativ schnell detected hat, was passiert ist, und die konnte auch so ein bisschen wie bei Minority Report so ein bisschen Vorhersehungen treffen oder auch an Tatorten, wenn das dort platziert worden ist, alles eingescannt worden ist, konnte die halt relativ schnell so verschiedene Analysen treffen, was dort wohl passiert sein könnte, was auch sehr gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Man hat da sehr viele dingfest gemacht, sodass eben sich die Gewalt wieder beruhigt hat in Paris. Und da allerdings treten dann ein paar Sachen auf und man ist dieser künstlichen Intelligenz nicht mehr ganz so hörig, weil man irgendwie, viele glauben natürlich daran, dass das alles gut funktioniert, was ALMA, so heißt diese künstliche Intelligenz, das ist eine Abkürzung für irgendwas, habe ich vergessen, was diese so macht. Und als dann aber ein paar Todesfälle passieren und dann irgendwie gefühlt so die falschen Leute dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollen, ist man sich nicht mehr ganz so sicher, beziehungsweise arbeitet dann die eine Polizistin aus, ich glaube, sie ist aus Zone 1, sie arbeitet mit jemand aus Zone 2 oder 3 mit dem Polizisten zusammen, und um da eben Nachforschung anzustellen. Ja. Und dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die dann so aufgedeckt werden. Das ist leider nicht so gut, wie ich gedacht hatte, muss ich sagen. Obwohl der Regisseur, das ist der den Film November gemacht hat, den fand ich ja sehr gut. Und es wirkt halt immer so ein bisschen wie so ein europäischer Versuch von dystopischer Sci-Fi zu machen. Funktioniert an sehr vielen Stellen sehr gut. Sieht sehr gut aus von den Effekten her, von dem allen. Aber dann mittendrin, diese Story, wie es erzählt wird, ist doch ein bisschen zu, sag ich mal, zu europäisch, fernsehfilmmäßig fast. Aber es ist ganz okay, es kann man durchaus mal gucken. Es macht auch tatsächlich Spaß, das zu schauen, wenn die dann so mit diesen Widerstandsbewegungen, warum die das machen und wie dann versucht wird, das alles aufzubrechen, diese ganzen Zonen. Und Paris ist ja sowieso immer so ein Pulverfass, ja, wo immer mal schnell mal jemand schnell auf der Straße, fing ja damals an hier mit irgendwelchen Demonstrationen, wo da schnell mal das Fallbeil rausgeholt wurde und so. Ja, das ist halt immer noch so mit den Banlieues, wo sehr viel passiert, und das greift das halt alles auch ein bisschen auf. Und hat mir doch, ich fand's okay, das zu schauen, hat mir Spaß gemacht. War allerdings leider nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Vor allem erhofft hatte. Ich hatte mir mehr erhofft. Es war leider ein okayer Film, deswegen gebe ich auch 7 Punkte. Hat mir mehr Spaß gemacht als der Mike und Elsa Film. Und deswegen, Zone 3 kann man durchaus gucken. Gibt es jetzt fürs Heimkino. Kann man sich bei verschiedenen Verleihern online ausleihen. Oder halt ein Stück warten, dann gibt es das bestimmt dann regulär zum Schauen irgendwo in irgendwelchen Streaming-Abos drin. Kann man auch warten, vielleicht. Was halt auch ganz nett ist, dass französische Modedesigner, die haben dann zum Beispiel auch die speziellen Klamotten entworfen für dieses Ding. Fand ich, also das war sehr stimmig, so diese, wie es dargestellt wurde, das Paris in der dystopischen Zukunft. Das fand ich schon sehr sehenswert. Ja. Gut, dann sind wir durch mit den Filmen für heute. Aber jetzt kommt ja noch eine Serie.
Serien.
Du hast jetzt endlich geschafft, Paradise, die zweite Staffel durchzuschauen, ja. Das lese ich hier raus.
Ja.
Deswegen, ja. Also du sagst dann rechtzeitig, wenn wir in den Spoilerbereich gehen.
Ja, also die zweite Staffel von Paradise, die eben ja nahtlos an die erste Staffel anknüpft und Xavier, der ja da mit dem Flugzeug unterwegs ist und alles und sich dann in neue Abenteuer stürzt und oder stürzen muss auf der Suche nach seiner Frau. Also das ist der eine Handlungsstrang, der andere ist, was passiert im Bunker. Und es kommen ja ein paar Neuerungen, es kommen neue Charaktere, es kommen manche Sachen, wo ich denke so, okay, ja, jetzt machen sie noch eine Sidequest auf, die dann plötzlich beendet ist. Ich fand's als Fortsetzung okay, aber jetzt nicht so überragend, muss ich sagen. Die zweite Staffel.
Echt? Das war ich glaube, Paradise war ursprünglich eine Miniserie. War auf eine Staffel angelegt.
Ja.
Und es ist ja dann immer das Problem, wie setzt du sowas fort, wenn du sagst, du hast jetzt hier einmal, und für die, die Paradise nicht kennen, die leben halt in so einem Vault drin, also das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wer es noch gar nicht gesehen hat, ja, aber man hat ja mittlerweile schon was, weil das erfährt man am Ende von der ersten Folge, dass man unterirdisch in einem Vault lebt und was da passiert ist draußen, das kommt dann erst nach und nach raus und also die Leute drin wissen natürlich, dass sie in einem Vault sind, ja. Also das sind jetzt nur wir als Zuschauer, die es noch nicht wissen und dann stellen wir auf einmal fest, hupsala. Aber es geht jetzt darum, hier, wie du schon sagtest, man kommt ja dann irgendwie raus und wie es dann draußen weitergeht. Und deswegen sage ich, ich finde es eigentlich großartig gemacht, wie man es geschafft hat, diese eigentlich auf eine Staffel angelegte Story draußen weiterzuführen. Das ist immer das große Problem. Wie machst du das dann weiter, ohne dass es komisch wirkt, ne? Und ich finde es richtig gut, wie es dann so ein bisschen in diese Richtung Fallout, Last of Us, was hat sich ist draußen passiert. Es gab so großartige Episoden wie die Episode hier mit Graceland, hieß die, glaube ich. Die fand ich so großartig, diese Episode, wo halt einfach mal sich die Zeit genommen wird, eine Geschichte von jemandem zu erzählen, der oder die, ich spezifiziere es mal nicht näher, draußen war, als the shit hits the fan, ne, als es passiert ist und wie die Person überlebt hat die ganze Zeit, was da so passiert ist und fand ich so großartig. Also wirklich, also ich finde, das ist mal ein gutes Beispiel, wie man sowas fortsetzen kann, ohne dass es dämlich wird.
Ja, aber ich fand es tatsächlich zu schwach dann irgendwann, weil es hat sich so ein bisschen verloren. Und klar gibt es so viele Aha-Momente und oder auch so Momente, wo du denkst so, wow, okay. Nur mir hat so irgendwie das letzte Stück gefehlt. Und ja, es gibt halt auch Szenen, wo ich gedacht habe so, okay, ja, so, oh ja, wir müssen viel besprechen, wann denn? Ich muss dir noch einiges erzählen. Ja, okay, manche haben sich da ewig nicht gesehen und das wird dann auch eher so hingenommen und ach, weiß auch nicht. Ich bin nicht zu 100% glücklich. Sagen wir es einfach mal so. Ich möchte jetzt keinen Spoiler-Talk betreiben. Nur einfach nur, ich kann sagen, ja, als Fortsetzung, als zweite Staffel dient es. Es kommt aber nach meiner Auffassung nicht an die erste Staffel, an die erfrischende, überraschende erste Staffel ran.
Ja, das war natürlich was Besonderes. Die erste Staffel hat schon sehr überrascht.
Ja, eben.
Was da so passiert ist und alles. Hm.
Da fehlte mir so der ein oder andere Kniff.
Mhm.
Deswegen schade. Aber auf jeden Fall anguckbar.
Ja. Also was auch extrem anguckbar ist, wir haben jetzt bei The Pit, nachdem wir die erste Staffel durchgeschaut haben, haben wir jetzt die zweite angefangen. Das ist auch ein super Beispiel, wie man sowas fortsetzen kann. Nachdem ja da einiges passiert ist in der ersten Staffel, wie man da wieder den Bogen findet, wann man wieder einsteigt, weil da sind ein paar Sachen passiert. am Ende der ersten Staffel, wo man sagt, okay, das wird jetzt ein paar Monate dauern, bis da bestimmte Personen und so weiter, mehr sage ich jetzt mal nicht, und wie man es dann geschafft hat, wann und wo man wieder einsteigt und in welcher Situation die einzelnen Personen sind, großartig. Wirklich, wirklich gut. Also wirklich, also ich verstehe den Globe, den die Serie bekommen hat, obwohl ich eigentlich so Krankenhausserien nicht ganz so, aber das ist so eine super Serie, da geht es wirklich mehr um die Personen als um irgendwelche komischen Fälle oder sowas. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag. Da kommt ständig, passiert ständig was in ihrer Notaufnahme. Da ist nie Ruhe. Sehr, sehr gute Serie, The Pitt. Echt empfehlenswert. HBO Max gibt's das. Gut. Sind wir durch für heute, oder?
Ja, ohne Spoiler. Ohne alles.
Ohne Spoiler. Gut. Dann entlassen wir euch in diesen Sportsonntag, falls ihr keinen passiven Sport...
Wenn ihr es heute anhört, aber wenn ihr es heute anhört, ist Sportsonntag wahrscheinlich auch schon rum.
Naja, ansonsten, wenn ihr es unter der Woche hört, dann könnt ihr ja da nochmal irgendwas machen. Jetzt wird ja das Wetter langsam wieder ein bisschen angenehmer, glaube ich. Okay, dann...
Draußen 8 Grad und Regen, das Wetter wird besser.
Lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche dann, mal schauen, was da in das Sneak kommt, was wir sonst noch so für euch haben. Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.